und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nebenwerte Welt im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller und Nebenwerte Welt im Gespräch ist der Podcast rund um spannende Unternehmen aus dem Small- und Mid-Cap-Segment. Ja, Rohstoffe sind ja wieder stärker in den Fokus der Märkte gerückt. Der Konflikt im Nahen Osten sorgt für sehr viel Unsicherheit an den Energiemärkten. Gleichzeitig steigt aber auch weltweit der Bedarf an strategischen Rohstoffen für Industrie und Infrastruktur und natürlich auch für die Energieversorgung. Ein Unternehmen, das im Bereich Rohstoffe schon seit vielen Jahren aktiv ist, ist die HMS Bergbau AG. Das Berliner Unternehmen ist ja im internationalen Rohstoffhandel bislang tätig, entwickelt sich aber langsam zu einem ja geradezu integrierten Rohstoffunternehmen, nämlich mit eigenen Projekten und Beteiligungen unter anderem in Afrika. Wir hatten ja hier im Podcast ja schon des Öfteren den CEO der HMS, Dennis Schwind, zu Gast. Und heute natürlich haben wir ihn wieder gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation eingeladen, mal seine Sicht der Dinge zu erklären und wie es denn auch um die eigenen Projekte besteht. In diesem Sinne, Herr Schwind, herzlich willkommen wieder hier im Podcast.
Ja, danke. Ich langweilig werde und immer noch ein paar gute Geschichten zu erzählen habe aus der Rohstoffwelt, ja.
Ja, also wir freuen uns heute auf ein paar Geschichten und wir starten jetzt mal vielleicht gleich natürlich auch in die aktuelle Lage. Also seit unserem letzten Gespräch im Dezember hat sich ja viel getan. Die geopolitische Lage hat sich deutlich verschärft. Wie erleben Sie denn die aktuellen Entwicklungen? Wie schätzen Sie die denn ein?
Ja, also wir müssen natürlich... Also der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Berlin, aber wir sind eine globale Veranstaltung, nicht mit Niederlassungen von Shanghai, Singapur, Johannesburg, Miami, Dubai, Genf. Also nicht nur eine wirklich vollständig globale Veranstaltung mit auch einem Schwerpunkt im südostasiatischen Raum, auch im Nahen Osten durchaus aktiv. Also insofern müssen wir permanent die Augen offen halten, Nachrichtenflows verfolgen und eben auch in der Lage sein, in sich kurzfristig ändernden Situationen da angemessen reagieren zu können. So haben wir auch durchaus schon die eine oder andere Krise nicht nur überstanden, sondern eben auch in der Regel recht erfolgreich überlebt.
Sie hatten es ja schon gesagt, Sie haben auch einen Standort in Dubai. Gibt es denn irgendwelche unmittelbaren Auswirkungen auf Ihr Geschäft?
Ja, also das ist, ja, gibt es natürlich, wenn wir ein eigenes Team in Dubai, da mussten wir natürlich in den ersten Tagen erstmal auch sicherstellen, dass alle sicher sind und in der Lage sind, Gesundheit und Leben nicht zu gefährden. Insofern war dann unsere erste Sorge. Darüber hinaus, wie gesagt, haben wir eben auch einen Standort für den Handel von flüssigen Brennstoffen an Schiffe, die da in Dubai ankern von da aus weiterfahren. Insofern ist das Geschäft da jetzt beeinflusst, als dass eben da nicht mehr gut betankt werden kann. Durchaus auch das eine oder andere Schiff in der Region unterwegs zur Entladung gehabt. Das haben wir alles ganz gut auflösen können. Und ja, gibt da natürlich weitere Auswirkungen, steigende Ölpreise, mithin nicht auch die Schiffstreibstoffe werden teurer, höhere Volatilität im Markt, verlängerte Schiffsrouten, nicht, also insofern durchaus Auswirkungen sowohl für unser klassisches Handelsgeschäft mit dem Dry Bulk, also mit den Massenschüttgütern. Frachtraten sind auf jeden Fall beeinflusst, aber eben auch ganz unmittelbar, wie gesagt, die Straße von Hormuz nicht mehr befahrbar oder bedingt befahrbar. Darauf muss man sich eben operativ dann auch einstellen.
Welche Optionen haben Sie denn da ganz konkret?
Ja, also das, man sieht ja dann, dass viele Schiffe eben anders betanken. Singapur, also wenn ich unser Standort in Dubai nur noch bedingt befahrbar, aber Singapur wird dann eben wichtiger für die Betankung und man sieht, dass dann eben viele Schiffe eben doch ausweichen auf andere Standorte. wie gesagt, darüber hinaus, die Preise steigen. Da braucht es dann eben auch erhöhte Finanzierungslinien und einen erhöhten Cashbedarf, um dann auch noch alle Geschäfte zu machen, die man also vorher gemacht hat. Ja.
Sie sind ja selbst auch im Treibstoffhandel tätig.
Genau. Also nicht wieder, also das Team, was wir im zweiten Halbjahr 2025 mit an Bord geholt haben, das also 35 Mann stark und beschäftigt sich vorwiegend mit dem Handel im sogenannten Bunker Trade, also in dem Verkauf von Schiffstreibstoffen und Schiffsschmierstoffen für den eigenen Bedarf der Schiffe. Also mit den Superdas ist auch direkt drin im Thema, ja.
Ist das jetzt, ich sag mal so, auf der einen Seite haben Sie ja gesagt, man kann das Geschäft in der Region vor allen Dingen jetzt nicht mehr so machen, wie man es bisher gewohnt war. Andererseits würde ich Sie jetzt, wenn Sie sagen, steigende Treibstoffpreise, ja eher zu den Gewinnern, zumindest bei diesem.
Ist, ja, es ist nicht, man ist da, es ist beinahe zynisch, aber in der Regel sind solche Themen, also Unsicherheit im Markt und geopolitische Schwierigkeiten sind für die HMS in der Regel eigentlich immer so ein bisschen Gewinntreiber. Und so kristallisiert sich das dann auch jetzt langsam heraus, wie gesagt, nachdem man erstmal sicherstellen konnte, dass auch wirklich alles safe und sound irgendwo untergebracht sind und von da arbeiten können. Mit einer erhöhten Volatilität im Markt ergeben sich eben für Händler auch durchaus die eine oder andere Möglichkeit, dann nochmal über die üblichen Margen hinaus dann ein Premium zu erwirken. Und es schält sich jetzt heraus, so dass das dann auch da gerade wieder wirksam wird.
Kommen wir mal jetzt vom ganz akuten Geschäft hin zu den eher strategischen Projekten. Ich hatte es ja schon in der Anmoderation gesagt, Sie entwickeln sich zu einem stärker integrierten Rohstoffunternehmen. Woher kam erstmal vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr Unternehmen trotz unserer bisherigen Gespräche noch nicht so ganz genau wissen, was die HMS jetzt konkret macht? Wo kam denn jetzt die Idee her, sich sozusagen vom reinen Rohstoffhändler eher zum integrierten Rohstoffunternehmen zu entwickeln?
Ja, also man muss da sagen, wir kommen nicht eindeutig aus der Kohle. Also das, was wir auch über die letzten 30 Jahre vorwiegend gehandelt haben, ist Kohle. Und da fühlen wir uns also am wohlsten und sind da also glaube ich auch in einem Markt unterwegs, der weiterhin also mindestens mittelfristig hier noch in absoluten Zahlen wahrscheinlich sich im steigenden Bereich befinden wird. Und als Händler nicht also im hanseatischen Sinne hier, den relativ risikoarmen physischen Handel von links nach rechts, da bewegt man viel Volumen und viel Wertvolumina und streicht dann unten immer eine relativ schmale Marge ein. Das ist ein hochkompetitives Geschäft. Also wie gesagt, haben wir uns seit 30 Jahren dann auch zunehmend erfolgreich umgetan. Aber man sieht ja eben auch, dass der Großteil der Marge eben in der Wertschöpfungskette davor stattfindet. Also wenn man Sache auch in den Bereich der eigenen Rohstoffgewinnung eintreten kann, dann steckt da doch einiges an Marge, was man vereinnahmen kann. Wir sind eben als Händler auch nicht ganz weit weg von so einer Produktion. Nicht? Wir haben immer ein eigenes Team von Transportlogistikern, von Mining Engineers, von Geologen, die also dann auch unseren kooperierenden Minen regelmäßig Lieferfähigkeiten überprüft und da sicherstellt, dass wir das alle sozusagen auch unsere Verträge erfüllen können. Da ist der Schritt dann auch nicht mehr allzu weit, sich mit Partnern, auch insbesondere, die sich dann in der Produktion nochmal gut auskennen, gemeinsam eben auch diesen Teil der Wertschöpfungskette da mit abzubilden. Also insofern war die erste Überlegung in dem Bereich, wo wir am stärksten handeln, da kann man sicherlich auch sich vertikal integrieren, ohne dann ein größeres oder ein unbekanntes Risikoprofil mit in Kauf zu nehmen.
Ja, und da ist es ja inzwischen auch schon sehr konkret geworden. Sie haben sich an einer Mine in Botswana beteiligt oder sind Sie zu 100%?
Na, wir sind der Mehrheitseigner. Wir sind zu 51% dort beteiligt, aber dadurch, dass wir der einzige Finanzierer der dieses Greenfield-Projekts waren, sind wir ja, also auch über bevorzugte Dividenden und bevorzugt rückzahlbare Darlehen. Also der deutlich über 51-prozentige ökonomische Begünstigte dieser Veranstaltung. Ja, und unser Interesse war da Tatsache. Also wir sind da einem Team gefolgt, was sich in der Produktion und im Betrieb von Minen ganz gut auskennt, sind Partner geworden mit 51% und vermarkten also 100% dieses Outputs. Das war immer unser Interesse und wie gesagt, dadurch, dass wir eben auch die Finanzierung hier im Alleingang gestemmt haben, nehmen wir dann aber eben auch eine große Dividende, die in der Mine anfällt, für uns ein. Das ja, ist insofern auch nur fair. Das ist auch so ein bisschen das eine Thema. Nicht Botswana, da sind wir nach ja 4 Jahren Entwicklungszeit, so ein langer, langer Vorlauf, insbesondere auch beim Finden der Finanzierung. Die eigentliche Entwicklung war dann doch deutlich kürzer, nicht? Da ist man innerhalb von 12 Monaten eigentlich in die Produktion gekommen. Aber ja, da sind wir, also haben wir im Februar den Produktionsstart vermeldet und die Mine fährt jetzt gerade in ihren Nominalkapazitätsbereich hoch. Wie es immer so will, wenn dann kommen wir viele Dinge auch zusammen und gemeinsam. Wir haben uns parallel auch immer noch um ein etwas kleineres Projekt in Südafrika bemüht, ein Brownfield-Projekt für Anthrazit, also auch eine spezielle metallurgische Kohle, wo wir auf die ministerielle Genehmigung warteten, um dann das Eigentum auch übernehmen zu können. Das ist also vor kurzem erteilt worden und also wir planen auch mit diesem Projekt dann, sagen wir Mitte Mai in der Produktion zu sein. Also auch eine kurze Anlaufzeit und dann sind wir ja innerhalb von wenigen Monaten eben auch tatsächlich mit zwei eigenen Produktionen am Start.
Wie kann man sich das von der Größenordnung her vorstellen? Welche Beiträge so von mir aus geschätzt prozentual bringt das jetzt dann mittel-
Ja,
bis langfristig
also
gesehen?
wir lassen uns mal operativ beginnen, nicht? Also einfach um die Größenordnung um ein bisschen zu verdeutlichen. Also Botswana wird so im Jahr, unsere Mine dort, die Matla wird 1,2 Millionen Tonnen im Jahr produzieren, sind so 100.000 Tonnen im Monat. Das ist dann ein vermarktbares Produkt. Das ist aber auch, wie gesagt, das war ein Greenfield-Projekt, da konnte man vom Reißbrett eine gut organisierte neue Mine hinstellen. Das andere ist ein etwas kleineres Projekt, wo wir also aus eigener Produktion heraus 300.000 Tonnen im Jahr produzieren werden und dann aber auch noch aus dem Umland wahrscheinlich nochmal so 300.000 Tonnen mit dazu kaufen können, um dann auch über eine größere Prozessanlage da auch eigene Blends herzustellen und bestimmte Qualitäten also speziell für den Markt bereitstellen zu können. Ergebnisbeiträge können Tatsache aus beiden könnten in gleicher Größenordnung sein, aber wir sagen immer so mittlerer bis höherer einstelliger EBITDA-Betrag, den wir dann aus beiden Richtungen erwarten, jeweils wenn dann auch beide im vollen Geschäftsjahr einsatzfähig sind.
Sind ja beide Minen in Afrika beheimatet. Ist das so eine Art Blaupause, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, als Schwerpunkt der zumindest der Bergbauaktivitäten der afrikanische Kontinent oder?
Ja, es ist ein bisschen, da haben wir eine relativ hohe Trittsicherheit. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir also gerne da dann auch selber den nächsten Schritt gehen, wo wir uns also auch wirklich selbst sicher fühlen. Und wir sind also mit unserer Gesellschaft seit 2013 in Johannesburg ansässig und handeln von dort heraus, also für den internationalen Markt, haben also mittlerweile gute Kenntnisse des Marktes, der einzelnen Projekte, der verschiedenen geologischen Bedingungen, der Qualitäten der Kohle. Also das ist nicht ganz zufällig, dass wir da jetzt zugeschlagen haben. Das gibt sicherlich, nicht? Also wenn man da auch erstmal etabliert ist, gibt es so ein Momentum. Wenn man als Spieler da auftaucht, dann werden natürlich auch die ein oder anderen Projekte noch angeboten und sagt, Mensch, da seid ihr doch schon aktiv, wollt ihr nicht auch hier? Wir verhalten uns da aber auch relativ sagen wir mal, agnostisch, also oder geografieagnostisch. Wir suchen uns eigentlich nicht das beste Projekt raus, das, was also wirklich wirtschaftlich am sinnvollsten ist und das Risikoprofil für uns okay ist und wo wir die größten und schnellsten auch Rückflüsse erwarten. Das kann wie wieder in Afrika sein, will ich ja nicht ausschließen, aber wie gesagt, da sind wir relativ agnostisch.
Gibt es denn auch andere Rohstoffe, die Sie im Fokus haben oder im Visier haben für die Zukunft oder sogar vielleicht abgewinnt?
Absolut, absolut. Das ist also alles, was wir da so wie verwandt zur Kohle haben, nicht wie Eisenerze, Chromerze, Manganerze, Kupfer, alles Themen, die wir durchaus ja A schon handeln, B auch in so ein Projektportfolio haben, wo man sich auch durchaus engagieren könnte, wenn man wollte. Das zweite so ein bisschen unser Flüssigbrennstoffbereich, der ne, über den blanken Handel mit Schiffstreibstoffen und Schiffsschmierstoffen eben auch ja in den Cargohandel einsteigen möchte. Also da können wir auch uns oder da schauen wir uns auch so ein paar Projekte an, insbesondere wieder im südlichen Afrika. Mit einer lokalen Distribution, wo wir zusammen mit einem Partner uns engagieren. Wir organisieren das internationale Sourcing und einen Partner vor Ort den lokalen Vertrieb. Es bleibt spannend und wie gesagt, dadurch, dass wir auch in der Lage sind, mit verschiedenen Commodities hier umzugehen und einen Absatzkanal für vieles auch haben, sind wir dann in der Lage, eben doch einfach aus der Vielzahl der Projekte einfach das wirtschaftlich günstigste zu suchen.
Wenn man jetzt nochmal sozusagen das ganz klassische Kerngeschäft sich anschaut, also in dem Fall jetzt den Kohlehandel hauptsächlich, gibt es denn da Hebel, wo Sie haben ja schon gesagt, also Volumen gehen Sie davon aus, dass das weiter steigen wird, aber die Margen sind da relativ überschaubar. Gibt es denn Hebel, um auch hier bei der Profitabilität tendenziell zulegen zu können?
Ja, der Markt ist immer, der Markt ist, wie er ist, nicht? Also denn da man hat da relativ wenig Einfluss. Also die Profitabilität, also zum einen ist es immer Verfügbarkeit von Mittel- und Kreditlinien, nicht? Je mehr Geld und je mehr Kreditlinien man hat, desto mehr Volumen kann man bewegen. Das schlägt sich dann zumindest in absoluten Zahlen in der Profitabilität nieder. Ansonsten Volatilität hilft dem Markt, nicht? Das ist, für einen Händler ist nichts schlimmer als eine lange, flache Preisgrube, bei der über lange Zeiträume auch nichts passiert. Sobald es Bewegung im Markt ist, sind wir in der Lage, da so auch Tatsache über risikolose Optimierung nochmal ein bisschen Marge mit zu vereinnahmen. Und ansonsten bleibt eben wirklich auch nur die vertikale Integration. Nicht? Wenn der Markt ein echter Wettbewerbsmarkt ist, und das ist ja in der Kohle und in vielen anderen Massenschüttgütern, ist er das eben mit vielen Spielern und geringen Eintrittsbarrieren und hohem Preisdruck. Wenn das so ist, dann verdient man in der Regel einfach die höheren Margen in der Produktion oder in der Logistik bis zum Hafen. Und dann ab dem Hafen gibt's da mal einen kleinen Schnaps obendrauf.
Okay. Weil Sie schon gerade die Kreditlinien angesprochen haben, die sind ja in der Hauptsache von Banken, aber die haben auch eine Unternehmensanleihe rausgebracht. Also Sie haben jetzt den Kapitalmarkt auch direkt angezapft. Welche Rolle spielt denn der Kapitalmarkt künftig für das Wachstum des Unternehmens?
Ja, also ich glaube, das ist so ein Thema, was wir für uns gerade erst entdecken. Wir sehen, dass Finanzierungslinien und Cash auch insbesondere sind die Hauptbausteine in unseren Aktivitäten hier. Je mehr wir davon haben, desto mehr Geschäft können wir auch umsetzen. Wir sehen, dass Cash, was ja im Kapitalmarkt eingenommen haben, für uns insbesondere flexibel ist und man da also Geschäfte tätigen kann, die wir auch außerhalb von unserem klassischen LC-Geschäft bewegen. Da steckt eben wiederum auch nochmal ein bisschen mehr Marge drin und insofern ist das sicherlich was wir jetzt begonnen haben und wo wir uns auch für zukünftige Projekte dann gerne noch zukünftig auftanken wollen.
Ja, Herr Schwind, herzlichen Dank dass Sie uns da heute wieder Rede und Antwort gestanden haben, vor allen Dingen natürlich mit Blick auf Ihre afrikanischen Projekte. Wir sind gespannt und wir hoffen natürlich, dass die geopolitischen Herausforderungen, mit denen wir ja alle irgendwie zu kämpfen haben, mehr oder weniger, dass die hoffentlich bald wieder vorbei sind. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen und ja, bis sehr demnächst.
Dankeschön. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast. Also ich glaube, dieses Wort lerne ich nie mehr. Neue Episoden erscheinen regelmäßig auf entsprechenden Podcast-Portalen wie Spotify oder Apple Podcasts. Und da hören Sie dann spannende Gespräche mit Unternehmern, Managern und Experten aus der Welt der Small- und Mid-Caps. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.